Ja, ich darf dich bitten, mit mir den Predigttext aufzuschlagen. Es ist auch unsere Schriftlesung heute. 2. Samuel, Kapitel 16, wollen wir gemeinsam lesen. Es ist die Seite 394 in den Gemeindebibeln, wenn du eine rausgenommen hast. Und wenn du noch keine genommen hast, ich sehe, da sind noch welche drinne. Also nimm dir ruhig eine Bibel. Wir werden immer mal wieder reinschauen. 2. Samuel, Kapitel 16. Wir lesen das ganze Kapitel. Und als David gerade die Höhe überschritten hatte, siehe, da kam ihm Zipa, der Knecht Mephibosheths, entgegen mit einem Paar gesattelter Esel. Darauf waren 200 Brote, 100 Rosinenkuchen, 100 Kuchen von getrocknetem Obst und ein Schlauch Wein. Da sprach der König zu Zipa: Was willst du damit? Zipa sprach: Die Esel sind für das Haus des Königs zum Reiten und die Brote und das Obst zur Speise für die jungen Männer, der Wein aber zum Trinken für den, der in der Wüste ermattet. Der König sprach: Und wo ist der Sohn deines Herrn? Zipa sprach zum König: Siehe, er bleibt in Jerusalem, denn er sprach: Heute wird mir das Haus Israel mir das Reich meines Vaters zurückgeben. Da sprach der König zu Zipa: Siehe, alles, was Mephibosheth hat, soll dir gehören. Und Zipa antwortete: Ich verbeuge mich. Lass mich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr und König. Als aber der König David nach Bachurim kam, siehe, da trat von dort ein Mann von dem Geschlecht des Hauses Sauls heraus, der hieß Simei, ein Sohn Gerachs, der kam heraus und fluchte, und er warf mit den Steinen nach David und alle Knechte des Königs David, denn das ganze Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. So aber sprach Simei, indem er fluchte: Geh, du Mann der Blutschuld, der Belials Mensch, der Herr hat alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königreich in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Mann der Blutschuld. Aber Abisai, der Sohn der Zeruja, sprach zum König: Warum soll dieser tote Hund meinen Herrn, dem König, fluchen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Aber der König sprach: Ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu tun? Lass ihn doch fluchen. Wenn der Herr zu ihm gesagt hat: Fluche den David, wer will dann sagen, warum tust du dies? Und David sprach zu Abisai und zu allen seinen Knechten: Siehe, mein Sohn, der von meinem Leib gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Warum nicht jetzt auch dieser Benjaminiter? Lass ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm geboten. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir sein heutiges Fluchen mit Gutem vergelten. So ging David seines Weges mit seinen Leuten. Simei aber ging an der Seite des Berges ihm gegenüber und fluchte ihn immerzu und warf mit Stein nach ihm und schleuderte Staub empor. Als aber der König samt dem ganzen Volk, das bei ihm war, müde bei einem Rastplatz ankam, erquickte er sich dort. Die Verse 15. Absalom aber und das ganze Volk, die Männer von Israel, waren nach Jerusalem gekommen und Aitophel mit ihm. Und Hussai, der Achiter, Davids Freund, zu Absalom hinein, sprach er zu Absalom: Es lebe der König, es lebe der König. Absalom aber sprach zum Hussai: Ist das deine Treue zu deinem Freund? Warum bist du nicht mit deinem Freund gezogen? Hussai sprach zu Absalom: Keineswegs, sondern wen der Herr und dieses Volk und alle Männer Israels erwählen, dem will ich angehören und bei dem bleibe ich. Und zum anderen, wem soll ich dienen? Nicht seinem Sohn, wie ich vor deinem Vater gedient habe, so will ich es auch vor dir tun. Und Absalom sprach zu Aitophel: Rate, was wir tun sollen. Also kurz Einwurf, nicht rate, wie überleg, was ich als nächstes mache, sondern gib mir einen Rat, was ich tun soll. Rate, was ich tun soll. Vers 21. Und Aitophel sprach zu Absalom: Geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er hinterlassen hat, dass sie das Haus hüten. Dann wird ganz Israel erfahren, dass du dich bei deinem Vater verhasst gemacht hast, und die Hände aller, die mit dir sind, werden gestärkt. Da schlug man Absalom ein Zelt auf dem Dach auf, und Absalom ging vor den Augen von vor ganz Israel zu den Nebenfrauen seines Vaters ein. Ahitophels Rat galt nämlich in jeden Tagen so viel, als hätte man das Wort Gottes befragt. So galt jeder Ratschlag Ahitophels sowohl bei David als auch bei Absalom. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Und bevor wir zur Botschaft kommen, lass uns noch kurz um den Segen bitten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir einen Text vor uns haben, den wir betrachten dürfen. Und es gibt viele Fragen, die wir uns stellen, warum all das geschehen ist, warum all diese Ereignisse in der Geschichte deines erwählten Königs, der Mann nach deinem Herzen, in seinem Leben passiert sind. Aber all die Dinge sollen uns helfen, dich noch mehr zu erkennen und den Trost daraus zu nehmen, dass du souverän bist, dass du trotz des Verrats, trotz der Verfluchungen doch David durchträgst und dass wir diese Wahrheit auch mitnehmen dürfen, dass in jeder Situation in unserem Leben du uns trägst. Und so bitte ich dich, lass du uns aufmerksam auf dein Wort hören. Lass du uns zuhören, was in deinem Wort uns ermutigt, was in deinem Wort uns überführt, wozu uns dein Wort auch auffordert und uns darin verändert. All das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Es gibt Tage, an denen alles zusammenbricht. Nicht langsam, nicht schrittweise, sondern alles auf einmal. Und wir haben David am Ende von Kapitel 15 verlassen. Ihr erinnert euch vielleicht, er stieg barfuß mit seinem verhüllten Haupt weinend den Ölberg hinauf. Sein eigener Sohn hatte sich gegen ihn verschworen. Die Stadt, die er liebte, hatte er hinter sich gelassen. Sein engster Berater, Ahitophel, war zu seinem Feind übergegangen. Und jetzt in Kapitel 16 geht der König weiter. Er ist noch nicht in Sicherheit. Er wandert immer noch durch Feindesgebiet. Und ich möchte dir heute eine Frage stellen. Eine Frage, die man sich oft stellt, wenn das Leben schwer fällt oder zusammenbricht. Wo ist Gott? Wo ist Gott, wenn alles zusammenbricht? Ist er fern? Ist er still? Oder hat er vielleicht sogar die Kontrolle verloren? Und 2. Samuel 16 gibt uns eine Antwort auf diese Frage oder auf diese Fragen. Dieses Kapitel zeigt uns, dass Gottes Gnade auf die seltsamste Weise zu uns kommt. Manchmal kommt Gottes Gnade durch Freunde zu uns und manchmal durch Feinde. Manchmal durch Menschen, von denen wir es am wenigsten erwartet hätten. Was ist der Kontext? In Kapitel 15 begegnet David drei Freunde. Wir haben Ittai, den Gaditer. Er blieb, als alle anderen gingen. Wir haben Zadok, den Priester. Er war treu auf Davids Seite. Und wir haben Hussai, der auf wundersame Weise auf dem Ölberg auftaucht, als Gottes Antwort auf David sein Stoßgebet. Wir haben nun Kapitel 16 und es ist die Kehrtseite. Wieder drei Begegnungen, drei Personen. Aber diesmal sind es drei Feinde. Wir haben Ziba, der manipuliert. Wir haben Simai, der flucht. Und wir haben Ahitophel, der verrät. Freunde und Feinde, Seite an Seite in derselben Geschichte, und das ist auch unser Leben. Und so lasst uns den Text genau anschauen und sehen, was Gott für uns vorbereitet hat aus seinem Wort. Und wenn du es noch nicht aufgeschlagen hast, auch ihr liebe Kinder dürft es gerne aufschlagen, 2. Samuel 16. Wir werden immer mal wieder in die Verse schauen und daraus vorlesen. 2. Samuel Kapitel 16. Es ist relativ einfach, den Text einzuteilen. Bei drei Begegnungen könnt ihr euch ruhig vorstellen, wie viele Punkte ich habe. 5. Nein, Spaß. 3. 3 sind es. Wir haben Ziba, Das ist der erste Punkt, den uns der Text heute gibt. Täuschung und Versorgung, die erste Begegnung. Das sind die Verse 1 bis 4, die uns diesen Punkt deutlich machen. Täuschung und Versorgung. Und wenn du es noch nicht gesehen hast, schau ruhig ins Handout rein. Das Thema der Predigt fasst diese ganze Geschichte gut zusammen. Wir finden Verrat von Aitofel. Wir finden den Fluch von Simei und die Täuschung von Ziba, was aber dazugehört unter dem Verrat. Verrat, verflucht und dann die Hoffnung und doch getragen. Und auf dieses doch getragen dürft ihr euch freuen auf das Ende. Der erste Punkt, Täuschung und Versorgung, Ziba. David geht also mit seinen ganzen Männern, nachdem sie Jerusalem verlassen haben, weiter. Sie sind erschöpft, sie sind traurig, sie sind hungrig und unsicher. Und dann kurz hinter dem Gipfel des Ölbergs taucht jemand auf. Es ist Ziba. Und vielleicht fragst du dich, wer ist Ziba? Ziba ist der Verwalter von Mephibosheth, Jonathans Sohn, dem Enkel Sauls. David hatte Mephibosheth aus Treue zu Jonathan. Er hat einen Bund mit ihm geschlossen und aus dieser Bundestreue heraus hat er Jonathan, mit Jonathan einen Bund geschlossen, seine Nachkommenschaft oder Familie aufzunehmen. Und dazu gehört Mephibosheth. Und er hat Ziba beauftragt, weil Mephibosheth lahm war, für den Besitz von Mephibosheth zu schauen und es zu verwalten. Und jetzt steht Ziba vor dem fliehenden König. Er hat 2 gesattelte Esel, er hat 200 Brote, 100 Rosinenkuchen, ich glaube, jedes Kind, was Rosinenkuchen liebt, wäre gern dabei gewesen, 100 Rosinenkuchen, und wenn man nicht Rosinenkuchen mag, hat auch noch 100 Obstkuchen dabei und einen Schlauch Wein. Und das ist keine Kleinigkeit. Für eine große Gruppe erschöpfter Menschen mitten in der Wüste ist das eine echte Versorgung. Und David fragt ihn, wozu? Wozu, Ziba, hast du das mitgebracht? Und Ziba antwortet fürsorglich, die Esel, die sind zum Reiten da. Das Brot und die Früchte zum Essen und der Wein für die Erschöpften zu trinken. Klingt das nicht gut? Das klingt so, als ob Ziba David helfen will, oder? Aber dann David seine Frage. Wo ist dein Herr Mephibosheth? Und hier beginnt die Lüge. Ziba sagt, er ist in Jerusalem geblieben, denn er sprach, heute wird mir das Haus Israels das Königtum meines Vaters zurückgeben. David ist erschöpft. Er ist emotional überfordert. Er ist im Stress. Er musste fliehen vor seinem eigenen Sohn, hatte nicht mal die Zeit, Schuhe anzuziehen. Er glaubt sofort, was Ziba sagt. Und sein Handeln, er überträgt den ganzen Besitz von Mephibosheth an Ziba. Aber war das wahr, was Ziba gesagt hat? Nein. Und wir werden es später in Kapitel 19 sehen, aber schon mal vorneweg, es war nicht wahr. Mephibosheth hatte sich nicht mal die Füße gewaschen, das sagt er in Kapitel 19. Er hatte sich nicht mal den Bart geschnitten. Er hatte getrauert, seit David Jerusalem verlassen hatte. Und Ziba nutzt die Schwäche Davids aus. Er nutzt den Moment der Krise, um sich persönlich zu bereichern. Denn wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, Zibas Geschichte hat ein logisches Problem. Es wäre lächerlich gewesen, wenn Mephibosheth wirklich gedacht hätte, dass die Linie von Saul jetzt wieder an die Macht käme. Denn der ganze Aufstand, warum David geflohen ist, war wegen Absalom, seinem eigenen Sohn, dem Haus Davids. Niemand kämpft für Mephibosheth. Das ergibt also alles keinen Sinn. Aber David merkt es nicht, weil er erschöpft ist. Und das ist die erste ernüchternde Wahrheit. In der Krise treffen wir schlechte Entscheidungen. David, der weise König Israels, glaubt einer Lüge, ohne nachzufragen, ohne nachzudenken, ohne logisch zu überlegen. Wenn das Leben also zusammenbricht, Wenn du mitten in einer Krise steckst, wenn du erschöpft bist und nicht weißt, wo oben und unten ist, dann bist du besonders verletzlich für falsche oder schlechte Informationen, für schlechte Ratschläge, für übereilte Entscheidungen. Was lernen wir praktisch daraus? Erstens, nicht alle Menschen, die uns in der Krise begegnen, handeln aus reinen Motiven. Sie wollen nur das Beste für uns. Zipa, er kam mit einer Gabe. Aber seine Gabe hatte einen Preis. Im Gegensatz zu Zipa, und hier ist es wieder das Interessante von dem Autor vom Samuelbrief, er vergleicht immer, er stellt immer zwei Personen dar, David, König Saul, oder Penina und Hanna im allerersten Kapitel. Hier sehen wir wieder, im Gegensatz zu Zipa haben wir in Kapitel 15 Ittai den Gaditer. Er war bereit, für David in den Tod zu gehen mit seiner ganzen Familie, obwohl David ihm angeboten hat, ihn freizustellen. Er sagt, bleib doch da, du bist gar nicht lange bei mir. Wahre Freunde stehen zu einem, wenn es nichts zu gewinnen gibt, sondern alles zu verlieren gibt. Ein richtiger Freund zeichnet sich aus durch Güte und Treue. Zipa hingegen benutzt die Unwahrheit, um Zwietracht zu sehen und seinen Gewinn daraus zu ziehen. Das ist die erste praktische Wahrheit, die wir lernen dürfen. Und zweitens, und das ist die noch tiefere Wahrheit, nämlich der Trost, den Gott uns in diesem Abschnitt gibt. Gott versorgt seinen König. Gott versorgt seinen König. Die Esel, sie tragen Menschen. Das Brot, es nährt die Männer, die hungrig sind. Der Wein, er stärkt die Erschöpften. Gott ist souverän. Und sogar durch unvollkommene, ja durch betrügerische Menschen versorgt Gott seine Kinder. Das ist die zweite Wahrheit und der tiefere Trost, den uns der Abschnitt hier gibt. Bedeutet nicht, dass die Lüge von Zipa rechtfertigt ist, aber es zeigt etwas Wichtiges, nämlich Gott schreibt die Geschichte weiter, selbst durch unvollkommene, ja sogar durch betrügerische Menschen. Gott schreibt seine Geschichte weiter. Zipa, er spielte den Loyalen, aber er sucht seinen eigenen Vorteil. Ahitophel, Davids engster Berater, ist schon bereits zum Feind übergegangen. Wir sehen hier also Verrat von innen, verkleidet auch als Treue in der Person von Zipa. Und wenn wir das lesen, kommt uns da nicht eine bekannte Geschichte aus dem Neuen Testament in den Kopf? Auch Jesus, der wahre Sohn Davids, wurde von einem seiner 12 Jünger verraten. Judas. Er kam mit einem Kuss, dem Zeichen der Zuneigung und Freundschaft, und er liefert ihn damit aus. Und auch dort gilt, wie in dieser Geschichte heute, Judas dachte, er kontrolliert die Geschichte. Alles läuft nach seinen Bedingungen, nach seinem Plan. Den Preis, das Preisgeld hat er bekommen. Aber auch wie hier, so auch bei Judas, er kontrolliert nichts. Gott hat das letzte Wort. Das ist der Trost, den uns der Autor hier im ersten Abschnitt gibt. Wir kommen zur zweiten Begegnung. Fluch und Glaube. Fluch und Glaube. Und hier kommt jetzt Simai und wir sehen es in den Versen 15 bis 14. Nachdem also David Zipa getroffen hat, geht er weiter. Sie kommen also nach Bachurim, einem Dorf im Stammgebiet Benjamin. Ihr erinnert euch, Saul kommt ja auch aus dem Stammesgebiet, also ist ein Benjaminiter, es ist also das Stammesgebiet Sauls. Und dort beginnt etwas Demütigendes für David. Ein Mann namens Simei taucht auf. Er ist aus der Familie Sauls und er hasst David. Ich denke, das ist jedem klar geworden, nach dem, was er gehört hat aus der Schriftlesung. Simei hasst David. Und der Kommentator Dale Ralph Davis, er beschreibt diese Person so trefflich. Er sagt, Simei ist ein menschlicher Vulkan. Er bricht aus, unkontrolliert, laut und gefährlich. Ich vermute mal, er war noch lauter als ich gerade, aber das ist, was einen menschlichen Vulkan ausmacht. Und der Autor von 2. Samuel 16, er gibt uns das Bild. Also parallel zu David, Also ihr könnt es euch vorstellen, hier haben wir eine Bahn, parallel zu dieser Bahn läuft Simei auf dieser Bahn und dazwischen eine Schlucht. Aber Simei, er ist nahe genug, um David Schaden anzurichten, aber weit genug, um in Sicherheit zu sein. Er schimpft, er wirft Steine, er wirft Erdklumpen und Staub und er schreit, geh, geh, du Mann der Blutschuld, du Belials Mensch. Der Herr hat alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königreich in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Mann der Blutschuld. Vers 8. Das ist keine leise Kritik. Das ist nicht liebevolle Ermahnung oder Zurechtweisung. Das ist ein öffentlicher Fluch. Das ist Demütigung auf öffentlicher Straße, was David hier erlebt. Und bevor wir Davids Antwort anschauen, müssen wir hier eins deutlich machen über das, was Simei sagt. Die Anschuldigungen, die Simei hier vorbringt, sind falsch. Das musst du mitnehmen. Sie sind nicht richtig. Er beschuldigt nämlich David, Sauls Familie ermordet zu haben. Er war überzeugt, dass David hinter dem Tod auch von Abner und von Isboschet steckt. Aber das war nicht wahr. David hatte Saul nicht getötet. David hatte Abner nicht getötet. Und das Volk wusste das. Und doch, und das ist der wichtige Teil hier, dass David generell Grund zur Demut hatte und sie hier auch zeigt, war richtig. David hatte Blut an seinen Händen, nicht das Blut von Saul, aber das Blut von Uriah. Und David weiß das, als er in Vers 12 sagt, vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen. Er erkennt damit die Krise, durch die er gerade geht, ist nicht zufällig. Sie ist Gottes väterliche Zucht nach der Sünde aus 2. Samuel Kapitel 11, nämlich der Ehebruch mit Bathsheba. Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Also Simeis Anklage war inhaltlich falsch, aber Davids Demut war trotzdem richtig. Man kann also von der falschen Person aus den falschen Gründen an den richtigen Ort geführt werden. Ich möchte es mit einer Geschichte deutlich machen. Stell dir vor, ein Schüler, nennen wir ihn Johannes. Er hat in der Schule einmal einen Fehler oder eine Sünde begangen. Er hat in einem Test abgeschrieben. Und niemand außer sein bester Freund weiß davon. Und dann eines Tages streiten sich Johannes und sein Freund im Sportunterricht und der Freund stellt sich vor die ganze Klasse hin und ruft laut, Johannes ist ein Betrüger. Er lügt immer. Er hat schon bei der Sportprüfung betrogen. Was nicht stimmt. Johannes hat bei der Sportprüfung nicht betrogen. Es war ein anderer Test. Aber was macht Johannes? Und der erste Impuls ist, zurückzuschreien, sich zu verteidigen, zu sagen, dass es nicht stimmt und den Freund bloßstellen. Aber dann, wenn Johannes ehrlich ist, weiß er es innerlich. Ich habe abgeschrieben. Nicht bei der Sportprüfung, aber ich habe etwas getan, das nicht richtig ist. Ich bin ein Betrüger. Er hat bei einer anderen Test betrogen. Die Anklage ist falsch, aber der Kern, der stimmt. Und so ist es auch mit Simei. Abisai, Joabs Bruder, also der Sohn der Zeruja, dreht sich um zu David und sagt, warum soll dieser tote Hund meinen Herrn, den König, verfluchen? Lass mich hingehen und ihn den Kopf abschlagen. Und das ist wahrscheinlich eine natürliche oder menschliche Reaktion, nichts Außergewöhnliches. Und wenn wir ehrlich sind, zu den Gesetzen damals hatte Abisai nicht mal Unrecht. Es war nämlich eine Kapitalstrafe, den König zu fluchen. Und damit drohte eigentlich auch eine Strafe. Aber was sagt David? Schau mit mir in Vers 10 rein. 2. Samuel 16, Vers 10, Davids Antwort. Aber der König sprach, ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu tun? Lass ihn doch fluchen. Wenn der Herr zu ihm gesagt hat, fluche den David, wer will dann sagen, warum tust du dies? Und dann, auf Vers 10 kommt der Vers 12, also zwischen natürlich 11, dann kommt Vers 12. Eine wichtige theologische Aussage von David. Lass uns den Vers 12 zusammen lesen. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir sein heutiges Fluchen mit Gutem vergelten. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir sein heutiges Fluchen mit Gutem vergelten. Das war Davids Antwort. Davids Antwort auf das Fluchen von Simei und auf die Aufforderung von Abisai, ihn den Kopf abzuschlagen, antwortet er so. Und auch hier wieder ein Zitat von Kommentator Dale Ralph Davis. Er sagt hier, ich zitiere ihn, das ist Davids Geheimnis von Frieden. Also Vers 12. Das ist Davids Geheimnis von Frieden. David hat ein tief verwurzeltes Vertrauen in einen Gott von unvorstellbarer Gnade, der die Tendenz hat, Fluch durch Güte zu ersetzen. Zitat Ende. David vertraut Gott, statt zurückzuschlagen. Indem David nicht zurückschlägt, sagt er damit etwas über Gott aus. Er sagt, Gott, du bist größer als mein Schmerz. Gott, du bist größer als mein Ruf. Gott, du bist größer als der Fluch, den diese Menschen auf mich bringen. Und das ist keine Schwäche von David. Das ist, David schweigt oder Davids Schweigen zeigt, ich brauche mich nicht selbst zu verteidigen, weil Gott mein Verteidiger ist. Und hier auch ein Zitat von Dr. Derek Thomas. Ich fand es sehr spannend und hilfreich. Er sagt, David läuft um sein Leben. Für alles, was er weiß, sind Absaloms Männer nur eine halbe Stunde hinter ihm. Und trotzdem hat er diese geistliche Stabilität, diesen tiefen theologischen Gedanken zu denken und daran festzuhalten. Also in Bezug auf Vers 12. Und weiter sagt das Zitat, das ist echter Glaube. Nicht Glaube, wenn alles gut läuft, sondern Glaube, wenn Steine fliegen. Zitat Ende. Und hier kommt die allererste Anwendung, die ich euch nicht ersparen will. Wenn also jemand Unrecht gegen dich tut, wenn er öffentlich dich demütigt, dich ungerechtfertigt anklagt, dann ist oft der erste Impuls Vergeltung. Ich zahl's ihm heim. Ich will das nicht. Das ist verständlich. Aber David lehrt uns etwas anderes. Er lehrt uns, deinen Fall in Gottes Hände legen. Nicht, weil du schwach bist, nicht, weil du nicht zurückschlagen kannst. David war nicht schwach. Er hätte Simei ohne Probleme, tut mir leid, dass ich es sage in den Worten hier, den Kopf abschlagen lassen, aber er entschied sich dagegen, weil er es wusste, dass dieser Fluch in Gottes Hand liegt, nicht in seiner. Und dieses Prinzip unterstreiche ich auch mit Römer 12, Vers 19, nämlich, dass die Rache Gottes ist, um es Gott abzugeben. Römer 12, Vers 19, hier sagt uns Paulus, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist der Weg des Glaubens, meine Geschwister. Es ist schwerer als Vergeltung. Und es ist die Art des Friedens, die wirklich trägt. David geht weiter. Er schweigt, er schlägt nicht zurück, er lässt Simei einfach weiter fluchen. Und wenn wir das lesen, zeigt es auch nicht wieder auf eine Geschichte im Neuen Testament, die dieselbe Form hat, jemand, der verflucht wurde, jemand, der gepeitscht oder ausgeschlagen wurde. Der Sohn Davids auf dem Weg nach Golgatha, auch er wurde öffentlich verflucht. Die Soldaten, sie spuckten ihn an. Sie setzten ihm eine Dornenkrone auf. Die Menge, sie schrie, kreuzige ihn. Und wisst ihr, was uns Petrus in seinem ersten Brief sagt? Wie Jesus reagiert hat. 1. Petrus 2, Vers 33 steht, als er, und hier ist die Rede von Jesus, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Wir sehen hier dieselbe Haltung von David und von Jesus. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen diesen beiden Situationen. Und den dürfen wir niemals vergessen. David, also König David, litt wegen seiner eigenen Sünde. Der Fluch, der ihn traf, war sein eigener. Der Fluch, den Jesus traf, war unserer. Paulus schreibt im Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Simeis Fluch traf den sündigen David. Der Fluch, der Jesus traf, war der Fluch des heiligen Gesetzes Gottes wegen unserer Schuld. Er hat ihn auf sich genommen. Für dich und für mich. Und das ist das Fundament, auf dem David hier steht. Das ist das Fundament, warum David sagen kann, vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen. Er ist sich nicht sicher, denn er schaut auf seine Sünde, aber er sagt nicht, Gott muss mir helfen. Er sagt vielleicht. Er kennt Gottes Freiheit, aber er kann dieses vielleicht überhaupt nur denken, weil er diesen Gott kennt. Man kann nicht hoffen auf einen Gott, den man nicht kennt. David konnte sich vorstellen, deswegen dieses vielleicht, er konnte sich vorstellen, dass Gott gnädig ist, trotz seiner Sünde, dass Gott ihm Gnade erweist, trotz des Fluchs, der ihm galt, weil er einen gnädigen Gott kannte. Wir, die wir die Erfüllung dieses vielleicht in Jesus kennen, wir haben einen noch festeren Grund als David, genau diesem Gott zu vertrauen. Die dritte Person, die uns der Autor vorstellt, oder die dritte Begebenheit, ist Ahithofel und Absalom. Und es ist Verrat und Gottes verborgener Plan. Das sind die Verse 15 bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 23. Und die Szene wechselt. Ihr könnt es euch vorstellen, die Kamera war auf David gerichtet und seine Begegnungen, und nun schwenkt sie rüber und wir sehen Absalom und Ahithofel. Wir sehen, wie sie in Jerusalem einziehen. Mit Ahithofel zusammen. Wir haben in Kapitel 15 kennengelernt, dass Ahithofel ein wichtiger Ratgeber Davids war. Und ich habe damals gesagt, Ahithofel ist der Berater, bei dem jeder sagen würde, das ist Michael Jordan und er ist in meinem Basketballteam. So wichtig und von großer Bekanntheit war er. Und um das deutlich zu machen, lasst uns den letzten Vers in unserem Predigtext lesen. 2. Samuel 16, Vers 23, hier steht, Ahithofels Rat galt nämlich in jenen Tagen so viel, als hätte man das Wort Gottes befragt. So galt jeder Ratschlag Ahithofels sowohl bei David als auch bei Absalom. Dieser Mann, dieser Michael Jordan, ist nun im Team von Absalom. Und das ist Davids schlimmster Albtraum. In 2. Samuel 15 betet David ein kurzes, ein verzweifeltes Stoßgebet, als er hörte, dass Ahithofel zu Absalom übergelaufen war. Er sagt, Herr, mache den Rat Ahithofels zur Torheit. Und wir haben gesehen, Gottes Antwort hatte zwei Beine, zerrissene Kleider und schmutziges Haar. Es war Hussai. Und jetzt sehen wir, wie Hussai die Bühne betritt. Absalom empfängt Hussai und Hussai grüßt ihn. Er ruft zweimal, es lebe der König, es lebe der König. Und Absalom nimmt an, Hussai meint ihn. Aber wer weiß, vielleicht dachte Hussai dabei auch an David. Er nennt ja keine Namen. Als Absalom ihn dann direkt auf seine Loyalität anspricht, antwortet Hussai, er wolle bei dem bleiben, den der Herr und das Volk erwählt haben. Und auch hier wieder nimmt Absalom an, das muss er sein. Aber genauso mit dieser Bezeichnung könnte Hussai David beschrieben haben. Und es deutet schon etwas an, was wir in Kapitel 17 sehen, aber ich möchte nicht vorgreifen, dürfte dann gespannt sein. Aber in diesem Moment sehen wir Ahithofel in den Mittelpunkt. Absalom bittet Ahithofel um einen Rat. Und den Rat, den Ahithofel gibt, verschlägt uns den Atem. Er soll mit der Nebenfrau seines Vaters schlafen, öffentlich, auf dem Dach des Palastes vor den Augen Israels. Es ist eine Machtdemonstration. Und hier müssen wir innehalten und fragen, was sehen wir wirklich? Der Erzähler sagt uns nichts weiter an dieser Stelle. Er macht keine Anmerkung. Er schreibt nicht, damit erfüllt wird. Er kommentiert nichts. Er muss es nicht. Jeder, der 2. Samuel 12, die Verse 11 bis 12 noch im Gedächtnis hat, er hört sofort diese Worte vom Propheten Nathan als Anklage an Davids Sünde. Nathan sagt in 2. Samuel 12, 11 bis 12, ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich will aber die Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Das ist das Wort Gottes durch den Propheten Nathan an David. Und jetzt, einige Kapitel später, durch Absaloms freie Entscheidung, durch den Rat Ahitophels, erfüllt sich Buchstabe für Buchstabe Gottes Gericht an David. Absalom plant die Zerstörung von seinem Vater David. Er ist aber in seiner Entscheidung frei. Er trägt die volle Schuld seiner Taten und trotzdem erfüllt sich Gottes Wort. Was lernen wir hier? Gottes Wort ist unfehlbar und zuverlässig. Gottes Wort ist unfehlbar und zuverlässig. Was Gott gesagt hat, das geschieht. Das gilt für sein Wort der Gnade und das gilt genauso für sein Wort des Gerichts. Und das ist eine unbequeme Wahrheit zu hören. Aber diese Wahrheit ist genauso tröstlich. Wenn Gottes Wort des Gerichts zuverlässig ist, dann ist sein Wort der Gnade es erst recht. Wir sehen also hier, kein menschlicher Verrat ist stärker als Gottes Ratschluss. Ahitophel plant, Davids Königtum zu zerstören. Er scheitert. Absalom plant, seinen Vater zu töten. Und ich greife vor, er scheitert. Ihre Böswilligkeit ist aber real. Ihre Schuld ist real. Aber Gott hat den letzten Zug. Und das ist ein Trost für uns, liebe Kinder Gottes. Wenn wir mit echtem Verrat umgehen, wenn wir bedroht werden, wenn wir in Ungerechtigkeit um uns herum entsteht, dann dürfen wir wissen, dass Gottes Wort der Gnade genauso auch ausgeführt wird und uns Trost gibt. Lass mich kurz diese drei Bilder nochmal zusammenfassen, bis wir zum Schluss kommen. Wir haben Zipa, der versorgt. Gott versorgt seinen König sogar durch lügenden Verwalter. Und wenn du fragst, sorgt sich Gott um mich? Dann ist die Antwort aus dieser Geschichte ja. Manchmal durch überraschende Wege. Manchmal durch Menschen, deren Motive nicht ganz rein sind. Aber Gott versorgt dich. Wir sehen Simei, der flucht. Was macht David? Er legt den Fall in Gottes Hände. Wenn du also gerade gedemütigt wirst, wenn du Unrecht erlebst oder gegen dich gesprochen wird, dann darfst du wissen, dass Gott dein Richter ist. Es ist sein Job der Vergeltung. Du darfst Gott vertrauen, dass er es auch tun wird. Und Ahitophel und der Verrat. Wir sehen hier, der Verrat ist real. Die Bedrohung ist da. Aber Gottes Plan ist stärker als jeder menschliche Verrat. Der Verräter führt am Ende nur Gottes Wort aus. Und durch diese drei Bilder sehen wir ein noch viel größeres Bild. Wir sehen David, den leidenden König, als Vorschatten auf Jesus, den leidenden Messias. Wir sehen, David wird von seinem Vertrauten verraten. Wir sehen Jesus, er wird von Judas verraten. Wir sehen David, er wird öffentlich geflucht. Und wir sehen Jesus, er trägt am Kreuz den Fluch des Gesetzes. Und er ruft, Vater, vergib ihnen. Davids vielleicht wird Gott auf meine Schuld schauen und mir trotzdem Gutes erweisen, ist in Christus zu einem klaren und unwiderruflichen Ja geworden. Nicht vielleicht, sondern gewiss, weil Jesus den Fluch getragen hat an unserer Stelle. Wenn du also heute hier sitzt und noch nicht weißt, dass Jesus deinen Fluch getragen hat, das ist die wichtigste Nachricht, die du heute hören kannst. Gott gibt dir heute die Möglichkeit, Buße zu tun und an diesen Jesus zu glauben. Ein Jesus, der für Sünder gestorben ist. Nicht für perfekte Menschen, für Sünder. Ein Jesus, der für den König David gestorben ist, der für dich und für mich gestorben ist. Simei fluchte David an und David konnte sagen, vielleicht wird mein Gott mir Gnade erweisen und Gutes daraus machen. Gott hat Davids Schuld angesehen und ihm Gnade erwiesen. Du brauchst nicht mehr vielleicht sagen, weil Gott bereits in Jesus Christus gehandelt hat. Der Fluch ist bereits getragen worden. Das Kreuz ist bereits geschehen. Die Frage ist nicht mehr, wird Gott mein Elend vielleicht ansehen? Die Frage ist, wirst du es glauben? Wenn du heute hier sitzt und das Leben sich anfühlt, als ob du im Feindesgebiet lebst, wenn Verrat um dich ist, wenn du verletzt bist, wenn du gedemütigt wirst, wenn du am Boden zerstört bist wie David, dann darfst du wissen, dass Gott auf dich sieht. Und dass diese Geschichte auch für dich ist. Diese Geschichte zeigt uns, liebe Kinder Gottes, Gott hat seinen König nicht verlassen. Er lief zwar barfuß, voller Trauer auf den Ölberg, aber Gott hat David nicht verlassen. Gott hat seinen Sohn nicht verlassen, als er den Kreuzesweg ging. Und Gott wird seine Kinder nicht verlassen. Auch dann nicht, wenn es sich so anfühlt für dich. Und woher wissen wir das? David schreibt in dieser Zeit den Psalm 3. Nämlich als er von Absalom verfolgt wird. Und in diesem Psalm 3 möchte ich uns einen Vers vorlesen. Er schreibt hier: Ich lege mich nieder und schlief. Ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Wir können also schlafen, auch wenn die Welt zusammenbricht. Du kannst schlafen, wenn deine Welt zusammengebrochen ist. Du kannst Ruhe finden, auch wenn die Feinde dich fluchen. Du kannst Gott vertrauen, auch wenn dein Ausgang ungewiss ist. Und all das, weil du weißt, dass Gott regiert. Lasst uns beten. Amen.